Ja, auch ich will euch ganz herzlich begrüßen und mit euch gemeinsam wieder in Jesaja reinschauen. Der Winfried hat ja damit schon begonnen und ich will euch einladen, eure Bibel aufzuschlagen, mitzulesen, mitzuforschen. Weil Jesaja passt eigentlich sehr gut in den Advent, vor allem ab Kapitel 40, weil dort immer wieder die Rede ist vom sogenannten Gottesknecht. Die Gottesknecht-Lieder hat der ein oder andere vielleicht schon mal gehört. Da beschreibt Jesaja eine Person, diesen Knecht Gottes, der Rettung für Israel bringen wird in einer Zeit, als Israel bedrängt war, beziehungsweise das Nordreich schon teilweise verschleppt war, in der Gefangenschaft war. Dort, in diese Zeit, fallen die Worte von Jesaja und wir wollen gemeinsam lesen zum Beginn in Jesaja 42, Kapitel 42 und dann die ersten 9 Verse. Dort steht, der Herr spricht, seht, hier ist mein Diener, zu dem ich stehe. Ich habe ihn auserwählt und ich freue mich über ihn. Ich habe ihm meinen Geist gegeben und er wird den Völkern mein Recht verkünden. Aber er schreit es nicht hinaus, er ruft es nicht laut und lässt seine Stimme nicht durch die Straßen der Stadt hallen. Das geknickte Schilfrohr wird er nicht abbrechen und den glimmenden Docht nicht auslöschen. Unbeirrbar setzt er sich für das Recht ein. Er wird nicht müde, nie verliert er den Mut, bis er auf der ganzen Erde für Gerechtigkeit gesorgt hat. Selbst die Bewohner der Inseln und der fernen Küsten warten auf seine Weisung. Gott, der Herr, hat den Himmel geschaffen und ihn wie ein Zeltdach aufgespannt. Die Erde in ihrer ganzen Weite hat er gebildet. Die Pflanzen ließ er hervorsprießen und dem Menschen hat er das Leben und Atem gegeben. Und nun sagt er zu seinem Diener, ich, der Herr, habe dich berufen, meine gerechten Pläne auszuführen. Ich fasse dich an der Hand und helfe dir. Ich beschütze dich. Durch dich schließe ich einen Bund mit den Menschen. Ja, für alle Völker mache ich dich zu einem Licht, das ihnen den Weg zu mir zeigt. Den Blinden sollst du das Augenlicht geben und die Gefangenen aus ihren Zellen holen. Alle, die in Finsternis sitzen, sollst du aus ihrer Gefangenschaft befreien. Ich heiße Herr und ich bin es auch. Die Ehre, die mir zusteht, lasse ich mir nicht rauben. Ich dulde nicht, dass Götterfiguren für meine Taten gerühmt werden. Ihr könnt sehen, dass meine Vorhersage eingetroffen sind. Und nun kündige ich etwas Neues an. Ich sage euch, was geschehen wird, ehe man das Geringste davon erkennt. Ja, es sind erstaunliche Worte, die Jesaja hier spricht, von Gott eingegeben, die eine Vorausschau geben, deshalb der Titel der Predigt Weihnachten mit Ansage, wo Gott sagt, so viele Jahrhunderte vorher, es wird ein Retter kommen. Es wird einer kommen, der wird, so steht es mehrmals im Text, der wird für Gerechtigkeit sorgen oder der wird das Recht aufrichten. Und das scheint jemand zu sein, der von Gott ganz besonders gesegnet ist. Ich finde es sehr spannend, im Johannesevangelium lesen wir immer wieder, dass Jesus immer nur das tat, was er den Vater tun sah oder was der Vater ihm gesagt hat. Genau davon spricht hier der Text schon. Man könnte jetzt Vers für Vers durchgehen und im Neuen Testament suchen, nachdem wie Jesus gelebt hat. Das sind so viele Parallelen, da wird die Zeit heute Morgen leider nicht für ausreichen. Aber das vielleicht mal als kleiner Tipp zum Bibellesen, in diesem Text einmal rauszufinden, was an Botschaft des Neuen Testamentes da schon drinsteckt. Und eine Sache ist für mich dieser Knecht Gottes, ein Knecht, der tut immer nur das, was sein Herr ihm sagt. Oder anders übersetzen, der Sklave Gottes tut immer nur das, was sein Herr tut. Und davon schreibt auch dieser Text, dass Gott derjenige ist, der das initiiert. Und ich will heute vor allem auf die letzten Verse in diesem Text eingehen, weil, wie gesagt, da steckt so viel Inhalt drin, da muss ich mich ein bisschen begrenzen. Und was mich so fasziniert hat, ist überhaupt dieser Umstand, dass Gott sich in die Karten blicken lässt. Ja, das steht in Vers 9. Da steht, ihr könnt sehen, dass meine Vorhersagen eingetroffen sind und nun kündige ich etwas Neues an. Und ich sage euch, was geschehen wird, ehe man das Geringste davon erkennt. Habe gedacht, eigentlich ist es ja was Faszinierendes. Der Gott, der Schöpfer des Himmels und der Erde, lässt sich in die Karten blicken. Das sehen wir immer wieder in der Bibel, dass Gott sagt, ich sage, was geschehen wird. Ja, ob das beim Pharao ist in Ägypten, wo es im negativen Sinn ist, wo er voraussagt, dieser Mann wird sich gegen mich stellen und zwar immer mehr. Oder die Versprechen, die er Abraham macht, die in Erfüllung gegangen sind, die Versprechen, die er Mose gemacht hat, die in Erfüllung gegangen sind, die Versprechen, die er David gemacht hat, die in Erfüllung gegangen sind. Das finde ich beeindruckend, dass dieser große Gott sich in die Karten blicken lässt, weil er hat es nicht nötig. Wenn Gott sagt, das ist so passiert und das ist mein Handeln, dann muss der Mensch eigentlich sagen, ja, ist ja klar. Aber so klar ist es nicht, weil Gott sagt, ich lasse mir meine Ehre nicht rauben. Ich dulde nicht, dass Götterfiguren für meine Taten gerühmt werden. Der Mensch hat die Eigenschaft, dass er das, was so passiert in dieser Welt, allem anderen zuschreibt, nur nicht Gott. Und da finde ich es wertschätzend von Gott, dass er sagt, ihr Mensch, ich sage dir, was passieren wird. Wir nehmen das manchmal als Christen so selbstverständlich hin und sagen, ah ja, das sind ja die Prophetien, das beweist ja, dass das alles stimmt. Aber wenn man das mal von einem anderen Gesichtspunkt betrachtet, dann finde ich es schon erstaunlich, dass Gott überhaupt sich in die Karten blicken lässt und sagt, ja, ich sage dir, was passieren wird. Und was ich auch nochmal in diesem Text, was mir so herausgesprungen ist, ist Vers 8, dort steht, ich heiße Herr und ich bin es auch. Oder ich heiße Jahwe und ich bin es auch, je nachdem, was ihr für eine Übersetzung habt. Das ist dieses Wort oder dieser Name, den Gott gebraucht, als er sich Mose offenbart. Ich bin, der ich bin. Das bedeutet Jahwe. Ich bin, der ich bin oder ich bin der, der da ist. Und ich finde es erstaunlich, dass Gott das in diesem Text nochmal unterstreicht. Ich meine, es kommt ja hier überall, wird ja deutlich, der Herr spricht von Anfang an, wird ja schon mal klar, das ist Gott. Und auch wenn man die Kapitel vorne dran betrachtet und nachher in Jesaja, um das Kapitel 42, da spricht Gott. Und jetzt macht er hier noch einmal so deutlich, ich heiße Herr und ich bin es auch. Ich bin der Herr und er stellt das hier nochmal ganz, ganz krass heraus. Und ich finde, allein in diesem Namen, im Alten Testament werden ja viele Namen für Gott gebraucht, aber dieser Name, ich bin da, der klingt so erstmal emotionslos. Ja, klar, Gott ist da, er ist ja überall, hat diese Welt geschaffen. Aber, weil ich glaube, wir haben heute manchmal so den Eindruck, Gott ist nicht anwesend, gerade dann, wenn schlimme Dinge passieren. Ja, wenn eine Pandemie passiert oder solche Dinge, dann hat man manchmal den Eindruck, ja, Gott ist nicht da. Oder wenn es irgendwie nicht so läuft im Leben, wie es soll, dann denkt man, Gott ist nicht da. Aber was ist das für ein Trost, zu wissen, Gott stellt sich als der vor, auch als er sich Mose vorstellt, ich bin, der ich bin, ich bin der, der da ist. Allein das könnte ich jetzt Amen sagen und das sollte Ermutigung genug sein. Gott ist da, das ist für uns etwas, was etwas Positives ist. Obwohl dieser Gott so furchteinflößend auch ist, obwohl er so gerecht ist, obwohl er Sünde bestrafen muss, ist es für uns eine gute Botschaft, dass Gott da ist. Und ich finde, das ist großartig, weil Gott spricht nicht einfach nur davon, dass er da ist, sondern Gott zeigt sich den Menschen. Und wo wird es deutlicher, wie an diesem Ereignis, was Gott hier voraussagt, wie an dem Ereignis, als er selbst Mensch wurde und auf diese Welt kam. Gott ist nicht einfach nur da, etwas Transzendentes, für manche Menschen Fühlbares oder auch nicht, sondern Gott sagt, nein, das ist etwas Praktisches zum Anfassen, zum Sehen. Was ganz deutlich ist, als Gott selbst Mensch wurde in Jesus Christus, da hat er das bewiesen, dass er da ist. Nirgendwo sonst finden wir das in irgendeiner Weltanschauung oder Religion, dass ein Gott zu den Menschen kommt. Gott hat diesen Exklusivstatus auf der einen Seite, dass er anders ist als wir Menschen, und auf der anderen Seite begibt er sich zu uns Menschen. Ja, nicht wie im griechischen Olymp, ja, dieser Götterverbund, Zusammenschluss oder der Ort, wo die Götter wohnen und dort darf keiner hin, das ist was ganz Exklusives. Nein, Gott, der möchte bei den Menschen sein. Ich bin der, der da ist. So hat sich Gott vorgestellt. Und er sagt, ich bin der, der da ist, und deshalb habe ich auch dieses Alleinstellungsmerkmal. Ich lasse mir meine Ehre nicht rauben, sagt er. Und das finde ich eine spannende Formulierung, dass Gott sich seine Ehre nicht rauben lässt. Da kommen wir gleich noch dazu. Gott verspricht hier, dass er eingreifen wird, dass er Wunder tun wird. Und wenn man so die Kapitel um Jesaja 42 herum betrachtet, dann finde ich es spannend, aus welcher Lage Gott heraus Wunder tut. Das finden wir in Kapitel 43 und Kapitel 41. Da steht, dass Gott die Wüste wieder zum Blühen bringen wird. Das ist das Bild, was einmal in Jesaja 41 gebraucht wird und dann direkt später nochmal in Jesaja 43. Gott wird wieder Gutes schaffen, auch für Israel. Und er sagt, das wird sein, wie wenn die Wüste anfängt zu blühen, wie wenn Büsche und Sträucher in der Wüste anfangen zu wachsen und dieses tote Land, wo man eigentlich sagte, das ist unbrauchbar, das wird wieder blühen. Gott möchte dort Wunder tun, wo es eigentlich tot ist. Wo man eigentlich sagt, da gibt es doch keine Hoffnung mehr. Aber er sagt, das geknickte Rohr wird er nicht abbrechen, den glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Gott tut dort Wunder, wo wir es nicht erwarten. Und das Ziel von all dem ist, von den Wundern, die Gott tut, und auch von dieser Prophetie, von dieser Weissagung, was einmal passieren wird, der Grund dafür ist immer Gottes Verherrlichung. Das ist nicht dafür da, dass wir Menschen einen Beweis haben, dass wir sagen können, ah ja, im Alten Testament stand es doch schon, ist doch eingetroffen, ist doch klar, jeder, der an Jesus glaubt, ist doch irgendwie dumm. Nein, dafür ist es nicht gedacht. Es ist dafür gedacht, dass Gott sich selbst verherrlicht. Und er sagt, ich habe es gesagt und es wird eintreffen. Und ich habe mich so gefragt, als Gott so hier, als er das so sagt, ich lasse mir meine Ehre nicht nehmen, da habe ich mich gefragt, hat Gott irgendwie Minderwertigkeitskomplexe? Also muss er irgendwie etwas dafür tun, damit die Menschen ihn ehren? Wir finden das ja öfters, dass Gott sagt, an anderer Stelle, der Ruhm gehört nur mir und ich möchte angebetet werden. Ich habe gedacht, ja, wenn wir das als Menschen machen und sagen, ich lasse mir meine Ehre nicht nehmen, dann wird mir vielleicht so ein bisschen als Stolz abgestempelt oder so. Ja, da muss ich immer irgendwie rausstellen und so, muss ich immer in den Mittelpunkt stellen. Und manchmal laufen wir Gefahr, das zu vergleichen oder auf Gott zu übertragen und zu sagen, ja, natürlich gebührt Gott alle Ehre, aber muss er es immer so rausstellen? Ja, das habe ich mich schon gefragt, er stellt es ja immer so raus, mir gebührt alle Ehre, und ich denke so, ist Gott auf unsere Ehre angewiesen und auf unser Lob? Weil bei uns Menschen läuft das ja so, unsere eigene Ehre müssen wir ja irgendwie immer wieder ein Stück weit verteidigen. Und manchmal überträgt man es auf Gott, vielleicht kennst du das, du hattest eine gute Idee, ja, so einen richtig guten Einfall und hast es jemand erzählt und so, und dann kriegst du das mit, der hat das irgendwie weitergegeben und fand die Idee auch gut, aber hat sie als seine Idee einfach präsentiert. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal so erlebt habt und du denkst, okay, krass, war eigentlich meine Idee, der andere erntet die Lorbeeren dafür, ist eigentlich nicht richtig. Und was passiert an dieser Stelle? Der andere, der mir meine Idee geklaut hat, der bekommt die Ehre. Seine Ehre geht auf Kosten meiner Ehre oder auf dem, der die gute Idee hatte. Und dann hat man das Gefühl, ja, soll ich jetzt dafür kämpfen, für meine Ehre? Wir sagen dann demütig lieber nichts, gell, und sagen, ja gut, dann ist es so, bevor ich jetzt Streit vom Zaun breche, lasse ich seine Lorbeeren. Aber eigentlich ist es nicht richtig. Der andere steht nun gut da, aber auf Kosten meiner Ehre eigentlich. Und so ist das bei uns Menschen. Man muss irgendwie da immer wieder drum ringen und kämpfen. Weil oft ist es als Mensch ja so, dass man, es geht ja dann oft darum, dass man vielleicht, ja, wenn es um Ehre geht, so ein bisschen mehr Ansehen oder Ehre hat als der andere. Es geht ja nicht darum, dass man der Beste ist, aber so ein bisschen mehr als alle anderen, das wäre schon nett. Und es ist irgendwie immer so eine Konkurrenz, wem wird Ehre zuteil? Das Ding bei Gott ist aber, Gott spielt in einer anderen Liga. Es gibt niemanden, der, wenn es um Gott geht, in Konkurrenz zu ihm steht. Jemand, der ihm seine Ehre anzweifeln könnte. Weil es niemanden gibt, der in Gottes Liga spielt. Bei uns Menschen ist das klar. Wir sitzen irgendwie alle in einem Boot und da gibt es Konkurrenzkampf. Aber bei Gott gibt es das nicht. Niemand kann Gottes Ehre oder Ansehen schmälern. Weil vor allem nicht der Mensch, er hat nicht Gottes Format. Und der Teufel, der Gegenspieler Gottes, spielt auch nicht in seiner Liga, sondern er ist auch Gottes Weisung unterworfen. Wie ist also diese Aussage gemeint, wenn Gott hier sagt, ich lasse mir meine Ehre nicht rauben und ich dulde nicht, dass Götterfiguren für meine Taten gerühmt werden? Wie ist es gemeint? Ich glaube, dass Gott unsere Anbetung und unsere Ehre nicht braucht. Er ist nicht darauf angewiesen. Aber der Fokus, und das ist wieder bemerkenswert, wird wieder auf den Menschen gerichtet dabei, weil Gott sagt, ich brauche deine Ehre nicht, um mein Ego aufzubessern oder um besser dazustehen. Oder es macht mit Gottes Wesen keinen Unterschied, ob wir ihn ehren oder nicht. Weil es nichts gibt, was seine Ehre schmälern kann, egal was wir tun. Es kann niemals Gottes Ehre schmälern. Aber wenn wir Gott ehren und wenn wir ihn loben, dann tun wir das, wozu wir bestimmt sind. Indem wir Gott anbeten und ihm die Ehre geben, erlauben wir ihm, uns das zu geben, was wir brauchen. Wir brauchen Anbetung Gottes. Das sollte natürlich nicht unsere erste Motivation sein, aber das ist das, was automatisch zurückkommt. Dazu hat Gott uns geschaffen. Er hat uns dazu geschaffen, ihn anzubeten und ihm die Ehre zu geben. Das ist das, was er hier sagt. Er sagt, ich lasse es nicht zu, dass meine Taten anderen Göttern zugeschrieben werden. Es ist schlecht für uns, wenn wir das Handeln Gottes anderen zuschreiben, dem Zufall oder was weiß ich, unserer eigenen Kraft oder unseren guten Freunden oder keine Ahnung. Gott sagt, es ist gut für dich, wenn das, was in deinem Leben passiert, wenn du es mir zuschreibst und wenn du mich dafür verehrst. Du findest niemals mehr Lebenssinn. Es ist nirgendwo pureres Leben zu finden als in der Anbetung Gottes, darin ihn zu ehren. Dafür hat er uns geschaffen und deshalb pocht er auch so vehement in seinem Wort darauf. Betet mich an, verehrt mich, nicht weil ich es brauche. Ich bin in einer anderen Liga. Er ist nicht auf unser Lob und auf unsere Ehre angewiesen, so wie das unter uns Menschen ist. Wir sind auf das Lob von anderen angewiesen ein Stück weit. Das brauchen wir. Aber Gott ist in einer anderen Liga. Und er sagt, und trotzdem, mach es, Mensch. Es ist das Beste, was in deinem Leben passieren kann. Du hast dann Lebenssinn gefunden, in dem Moment, in dem du mich anbetest. Es mag nicht immer das sein, was du gerade möchtest, Gott anbeten. Aber es ist immer das, was du gerade brauchst. Es ist immer das, was du brauchst. Und ich glaube, das ist so wichtig zu verstehen. Weil Gott hat sich dazu entschieden, dass der Mensch ihn ehren darf. Das ist Gottes Entscheidung. Das ist nicht etwas, was einfach so entstanden ist und Gott braucht es halt, weil wir Menschen da sind. Nein, Gott hat sich bewusst dazu entschieden und gesagt, es ist für den Menschen gut, wenn er mich ehrt. So hat er uns geschaffen, so hat er uns programmiert. Und er sagt es auch in 1. Johannes 4, Vers 10, da sagt Gott, das ist die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat, als Vergebung für unsere Sünden. Gott hat es initiiert, genauso wie seine Liebe zu uns. Er hat gesagt, ich habe den Menschen zuerst geliebt, deshalb kannst du mich lieben. Gott ist derjenige, der die Initiative ergreift. C.S. Lewis hat es mal folgendermaßen ausgedrückt, er hat gesagt, unsere höchste Aktivität ist Antwort, nicht Initiative, wenn es um Gott geht. Unsere höchste Aktivität ist Antwort, nicht Initiative. Die Initiative geht von Gott aus. Wir können nur darauf antworten. Die Initiative geht von Gott aus, dass wir ihn ehren, dass wir fähig sind, ihn ehren zu können. Wir können nur darauf antworten. Es komplettiert Gott nicht oder stärkt nicht sein Selbstbewusstsein, wenn wir ihn ehren, sondern es ist unser Lebensinhalt, den wir damit bestreiten. Es ist das, wozu wir geschaffen sind. Und vielleicht ist es ein befreiender Gedanke für dich, zu hören, dass Gott deine Anbetung nicht braucht. Gott braucht deine Anbetung nicht. Aber du brauchst es, ihn anzubeten. Du brauchst es, mehr als alles andere. Und auch das ist wieder einzigartig. Das ist auch einzigartig, dass ein Gott sagt, du musst mich nicht anbeten, du musst mir keine Opfer bringen, damit ich besser drauf bin, damit ich gut gelaunt bin und damit ich dir meine Gunst zuteil werden lasse. Nein, Gott ist darauf nicht angewiesen. Ich finde das wahnsinnig befreiend und das stellt so sehr heraus, wie sehr sich Gott nach Beziehung zu uns sehnt und nicht nach einem sturen und frommen Dienen, einfach weil Gott es scheinbar braucht. Wisst ihr, das ist der Kern des Evangeliums. Gerade das, was in Johannes 4, Vers 10 steht, dass Gott Liebe ist, dass er uns zuerst geliebt hat und dass er diese Liebe gezeigt hat, als er seinen Sohn in diese Welt gesandt hat. Und diese göttliche Liebe, die manifestiert sich in Jesus Christus, das ist diese göttliche Liebe, wo Gott sagt, ich mache nicht nur große Worte, sondern ich zeige euch ganz praktisch, dass ich bei euch bin und dass ich der bin, der ich bin und der da ist und der Liebe für euch bereithält. Und ich habe mich so gefragt, wie sieht das denn heute aus, Gott zu verherrlichen, ihm seine Ehre zuteil werden zu lassen. Ja, also dieses, wo er sagt, ich möchte nicht, meine Ehre lasse ich mir nicht rauben. Wie können wir Gott denn ehren und wie können wir das ganz praktisch tun? Wenn wir uns Jesus Christus anschauen, dann sehen wir, dass Gott mit dem, was er vorhat, zu seinem Ziel kommt. Dass er das, was er versprochen hat, auch wirklich eintritt. Und genauso wird er, glaube ich, auch mit uns zum Ziel kommen. Ich glaube, wenn in unserem Leben deutlich wird, dass Gott zum Ziel kommt, dann wird er verherrlicht. Dann wird ihm Ehre zuteil. Wenn wir die Dinge, die in unserem Leben passieren, ihm zusprechen, dann ehren wir ihn, dann loben wir ihn. Und wisst ihr, dieses ans Ziel kommen in unserem Leben, das sieht manchmal ganz anders aus, als wir uns das denken. Genauso anders sah das auch bei Jesus aus. Als Jesus aufgetreten ist, ich meine, die Juden kannten diesen Text vermutlich viel, viel besser als wir noch, die Jesaja-Prophetien, das war wie so eine Lebensader, an der sie sich festgehalten haben, gerade in den 400 Jahren, wo Gott nicht gesprochen hat, bis zur Zeit von Jesus. Und als Jesus dann da war, haben die Juden das nicht verstanden, was in diesem Text stand. Da steht, da wird einer kommen, der wird das geknickte Rohr nicht abbrechen, der wird Recht aufrichten, der wird nicht schreiend durch die Straßen laufen. All diese Dinge deuten eigentlich darauf hin, dass es kein Herrscher, wie man sich den eigentlich vorstellt. Ganz, ganz anders. Im Reich Gottes gelten andere Prinzipien. Im Reich Gottes gibt es keine Waffen oder Kriegslist. Da ist kein Machtgehabe oder Betrug. Da zählt nicht das Recht des Stärkeren. Da da gilt das Recht desjenigen, der sagt, ich bin, der ich bin. Und er sagt auch, ich werde dieses Recht aufrichten. Mehrmals in diesem Text sagt er, dieser Knecht, der wird Gerechtigkeit schaffen. Er wird nicht müde, bis er das vollendet hat. Und ich glaube, die Juden haben, das war eine gute Nachricht für die. Gerade nach so vielen Jahren der Unterdrückung, da haben die drauf gewartet und gedacht, jetzt kommt einer, der macht hier Tabula Rasa und schmeißt die Römer aus dem Land. Und für all das Unrecht, was uns und unseren Vätern und Vorfahren angetan wurde, dafür wird sich dieser Gottesknecht jetzt rächen. Die hatten eine ganz konkrete Vorstellung davon. Es ist ja immer gut, wenn man sich so als Opfer fühlt, wie die Juden da an dieser Stelle immer unterdrückt, dann ist es immer eine gute Nachricht, wenn man hört, ah, da kommt einer, der schafft Gerechtigkeit, weil dann man denkt ja immer, ich bin am meisten schlecht und ungerecht behandelt. Dann denkt man immer, oh, das ist ja gut. Aber auch das ist schwierig, weil Gott ist keiner, der pauschal für alle Armen, für alle Kranken, für alle Mittellosen und für alle Benachteiligten pauschal einen Ausgleich schaffen wird. Auch das ist der Retter nicht, der da kommt, der einfach pauschal die Menschen, die immer benachteiligt wurden, retten wird. So einfach ist es auch nicht. Und genauso wie die Juden damals gekonnt ihre eigene Schuld übersehen haben, es ist immer schön, man kann auf einen Retter warten, gerade wenn man sich so sehr benachteiligt fühlt und dabei vergessen, dass man selbst Dreck am Stecken hat. Das war bei den Juden größtenteils genau das Problem. Warum musste das alles passieren? Weil sie nicht auf Gott gehört haben. Warum kam so viel Leid und so viel Verschleppung und alles über die Juden? Weil sie genau das vergessen haben. Weil sie diejenigen waren, die das Handeln Gottes anderen Göttern zugesprochen haben. Das war genau ihr Problem. Deshalb musste Gott auch immer wieder retten, weil sie sich selbst immer wieder in den Mist hinein manövriert haben. Weil sie ihre eigene Schuld übersehen haben. Und das ist vielleicht erstmal eine frustrierende Nachricht, weil Gott wird für jeden, der sich selbst als benachteiligt, als von dieser Gesellschaft hinten anstehend oder als derjenige, der immer nur auf den Deckel kriegt, betrachtet, für den wird Gott nicht einfach pauschalen Ausgleich schaffen. Und vor allem nicht, solange wir auf dieser Erde sind. Gott wird für dich keine Gerechtigkeit auf dieser Erde schaffen. Und das ist eine frustrierende Nachricht für die, die vielleicht daran festhalten und denken, ja, aber ich bin doch so arm und gerade Gott wird mir doch zu meiner Gerechtigkeit verhelfen. Ja, das stimmt. Aber erwarte es nicht, solange du auf dieser Erde lebst. Das hat Gott nicht versprochen. Vielmehr gilt, und das ist zentral, vielmehr gilt, dass dieser Gottesknecht das geknickte Rohr nicht abbrechen wird und ein klimmende doch nicht auslöschen wird. Das bedeutet, Gott gibt die hoffnungslosen Fälle nicht auf. Für die besteht Hoffnung. Nicht pauschal für die Armen und Benachteiligten. Da gibt es viele in dieser Gruppe, ja. Aber entscheidend ist, bist du so ein geknicktes Rohr oder so ein glimmender Docht? Oder weiter unten wird es nochmal anders beschrieben, bist du einer, der gefangen ist oder der blind ist? Bist du jemand, einfach gesagt, der Hilfe braucht? Brauchst du Hoffnung, brauchst du diese Hilfe? Gott gibt die hoffnungslosen Fälle nicht auf. Das ist das, was dieser Gottesknecht bringen wird. Das ist das, was das Wesen des Gottesknechtes ist. Er gibt die hoffnungslosen Fälle nicht auf. Als ich beim letzten Besuch von meinem Opa, hat er mir eine Geschichte erzählt, hat zu mir gesagt, David, du warst immer so ein hoffnungsloser Fall. Also er hat es nicht wortwörtlich so gesagt, er hat es in der Geschichte verpackt. Oder in einem Erlebnis, also als wir früher jedes Jahr in Winterburg Äpfel raffen und Birnen und alles gefühlt hatten, wir die ganze Gemarkung, alle Bäume waren uns und wir mussten überall Äpfel raffen. Und mir hat es als Kind keinen Spaß gemacht, ich kann mich auch noch daran erinnern. Und ich habe das scheinbar ziemlich gut hingekriegt, mich vor der Arbeit zu drücken. Weiß ja, für die meisten Kinder so Arbeit nicht so das Schönste. Bei mir war es wohl sehr ausgeprägt. Und er hat gesagt, da hatten alle anderen Kinder, die hatten schon 2, 3 Eimer voll und du hattest immer noch keinen halben voll und warst nur am Erzählen die ganze Zeit. Und da haben wir gedacht, was soll nur aus dem Jungen werden? Das scheint ernsthaft gewesen zu sein. Und Dann hat er mir gesagt, das war kurz vor der Adventsfreizeit, also ich muss jetzt nach Hause, ich muss noch 4 Predigten vorbereiten. Und er hat gesagt, aber wir beten für dich und wir sind so dankbar zu sehen, dass aus dir doch noch was geworden ist. Und das ist so unsere Definition von einem hoffnungslosen Fall. Vielleicht jemand, der seine Talente nicht ganz nutzt, der ein bisschen faul ist, der sein Potenzial nicht entfaltet. So ein hoffnungsloser Fall, irgendwie kriegt er es nicht auf die Kette. Aber bei Gott ist es anders. Auch hier gilt wieder ein anderes Prinzip. Bei Gott ist der hoffnungslose Fall nicht einfach jemand, der seine Finanzen nicht im Griff hat oder der keine Karriere macht oder der scheinbar zu wenig begabt ist. Bei Gott ist ein hoffnungsloser Fall jemand, der seine Hoffnung auf sich selbst setzt. Oder es ist jemand, der Gott nicht ehrt mit seinem Leben. Ich glaube, der Stolz ist das, was uns zu hoffnungslosen Fällen macht. Ich glaube, dieses geknickte Rohr und dieser glimmende Docht, das sind nicht einfach die Benachteiligten, das sind nicht einfach nur die Schwachen. Nein, es ist eigentlich umgekehrt, es sind die Starken. Es sind diejenigen, die sich für stolz halten. Und die denken, und die gibt Gott aber nicht auf. Das finde ich krass. Es ist genau umgekehrt. Unsere vermeintliche Stärke macht uns zu hoffnungslosen Fällen. Weil wir sagen, weil wir nicht mehr merken, dass wir Gefangene sind oder dass wir blind sind. Aber Jesus sagt, es besteht nur für die Hoffnung. Es besteht nur für die Hoffnung, für diesen glimmenden Docht und für dieses abgeknickte Rohr. Die eigentlich ihr Leben meinen, selbst auf die Reihe zu kriegen, die gibt er nicht auf. Das finde ich so ermutigend. Das finde ich so ermutigend. In Lukas 5 steht das. Da sagt Jesus, nicht die Gesunden brauchen einen Arzt, sondern die Kranken. Und ich bin nicht gekommen, um Gerechte zu berufen, sondern Sünder zur Buße. Das sagt er in Lukas 5, Vers 31 und 32. Und ich glaube, dass wir das oft vergessen, dass wir manchmal einfach nur unsere körperliche Schwachheit oder sonstige Schwachheiten hier einsetzen für diesen glimmenden Docht und für dieses geknickte Rohr. Aber es ist unser Stolz, der an dieser Stelle angesprochen wird. Weil wir denken, wir kriegen es selbst hin ohne Jesus Christus. Und wir vergessen, glaube ich, manchmal, selbst wenn wir mit Jesus unterwegs sind, dass wir hoffnungslose Fälle sind, denen sich Jesus annimmt. Und wenn ich so auf mein Leben schaue, dann gehöre ich auch zu diesen hoffnungslosen Fällen. Weil ich in meinem Alltag oft feststelle, dass ich Jesus gar nicht brauche. Noch nicht mal als Helfer und Unterstützer und schon mal gar nicht als Retter. Wisst ihr, wenn das Leben so ganz normal läuft und man kennt so seine Abläufe, wo brauche ich denn da Hilfe und Unterstützung? Ja, wenn es da mal brenzlig wird, dann komme ich nochmal zu Jesus. Und ich glaube, dass wir manchmal das vergessen haben, dass Jesus Christus uns Freiheit schenkt, dass nur er derjenige ist, der uns befreit, der dieser Gottesknecht ist, der sagt, ich befreie euch von dieser Schuld. Ich gebe dich als hoffnungslosen Fall nicht auf. Das befreit dich. Das war das Thema von der Adventsfreizeit und das klingt in mir noch so nach. Und gerade wenn es um Jesus geht, ist, glaube ich, das sehr zentral, dass er uns befreien will, dass der Retter uns befreit. Das ist die Botschaft von Weihnachten, der Retter ist da. Retter braucht nur jemanden, der in Not ist. Und manchmal vergessen wir, dass nur Jesus Christus diese Freiheit schenkt und ich stelle es zurzeit fest, dass vor allem wir Christen sehr für unsere Freiheit kämpfen. Und ich weiß nicht, ob ich das als etwas Positives erachte. Manchmal glaube ich, dass wir vergessen, dass nur Jesus uns frei macht. Deshalb kämpfen wir emsig gegen eine Maskenpflicht oder gegen eine Impfpflicht oder gegen irgendwelche Versammlungsverbote. Weil wir auf unserem Recht beharren. Das ist das, was ich in letzter Zeit öfters wahrgenommen habe. Unsere Grundrechte werden außer Kraft gesetzt oder unsere Rechte gehen verloren. Ja, aber wisst ihr, unsere Freiheit ist in Christus. Unsere Freiheit ist in Christus. Und wenn dich als Christ die Maske gefangen nimmt, dann bist du nicht frei. Ich bin ein freiheitsliebender Mensch. Ich mag die Maske auch nicht. Aber manchmal habe ich den Eindruck, wow, wir als Christen sträuben uns am meisten dagegen. Beharren wir bei Jesus auch auf unserem Recht? Und ich frage mich manchmal, kämpfen wir in selber Weise für das Evangelium wie für unsere Freiheit gerade, für unsere Versammlungsfreiheit, für unsere Impffreiheit oder was auch immer für Freiheiten, wo wir uns natürlich im Moment einschränken müssen, das möchte ich gar nicht absprechen. Man sagt, früher gab es das nicht und unsere Rechte werden beschnitten, das mag auch alles sein. Und man kann auch als Christ sich dagegen äußern und sagen, dass das nicht gut ist. Aber ich glaube, wir müssen uns manchmal fragen, lohnt es sich dafür zu kämpfen? Wisst ihr, wofür es sich zu kämpfen lohnt? Für die Ehre Gottes. Dafür lohnt es sich zu kämpfen. Dafür sollten wir kämpfen, nicht für unsere vermeintliche Freiheit, weil wir sind frei. Selbst wenn Deutschland in eine Diktatur hineinschlittern würde, wir sind die freiesten Menschen, die es überhaupt nur gibt auf dieser Welt, weil Christus uns frei macht. Das ist entscheidend. Ich habe das Gefühl, das geht zurzeit vergessen. Wir sind befreit durch den Sohn, der in diese Welt kam, steht in Johannes 6. Wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich frage mich, vielleicht auch an diesem Punkt, ist vielleicht auch der Stolz, der uns da manchmal gefangen hält. Der Stolz, dass wir denken, wir blicken als Christen durch, was diese Lage angeht, wir erkennen die Zeichen, oder wir wissen, dass wir nur verarscht werden, wie es, entschuldigt für meine Ausdrucksweise, aber so wird es dann gesagt, wir werden die ganze Zeit nur an der Nase rumgeführt. Ja, und wenn es so ist, was macht es für einen Unterschied, das zu wissen? Manchmal habe ich den Eindruck, wir wollen uns dann am Ende hinstellen und sagen, wenn alles den Bach runtergegangen ist, wir haben es ja gesagt. Wollen wir als Christen für das bekannt sein, dass wir am Ende sagen, wir haben es ja gesagt? Macht das einen Unterschied? Bringt das die Menschen näher zu Christus? Und ich habe mich gefragt, gerade in der jetzigen Situation, verbreiten wir Frieden, verbreiten wir Hoffnung, verbreiten wir das, was dieser Text hier verbreitet? Echte, begründete Hoffnung. Für was sind wir als Christen beim Thema Corona bekannt? Für das, dass wir dagegen sind? Ich glaube, gegen Corona ist jeder. Aber manchmal habe ich das Gefühl, wir drücken das noch mehr aus. Wir sind auch gegen die Beschränkungen, wir sind gegen das und wir sind gegen das. Wir sollten mehr bekannt dafür sein, wofür wir sind. Für das Evangelium. Gott wird diese Welt erlösen und er ist da. Er hat Generationen von Königen, Dekaden von Leid und Elend gesehen. Er wird diese Welt auch erlösen. Ist das die Botschaft, die wir haben? Wisst ihr, wir sind in einem Zeitalter, wo man sich manchmal fragen muss, brauchen wir überhaupt Rettung? Weil der Mensch ist heute sehr fähig, sich selbst zu retten. Ja? Und damals war das genau dasselbe. Manchmal denke ich, man denkt, man ist in so einer anderen Zeit. Heute denken wir, irgendwelche Sachen retten uns dann, Impfstoff und keine Ahnung, was der Mensch sich aushängt. Irgendwann muss das ja mal funktionieren, das alles. Und damals war es aber auch schon so, dass als Gott dann Rettung geschenkt hat, hat man gesagt, ah, wunderbar, jetzt haben wir es geschafft, das war dann dieser Gott oder unser super Bündnis, was wir mit dem und dem Land gemacht haben. Deshalb hat Gott immer wieder gesagt, ey, ihr rafft's nicht, ich war das. Und ich weiß nicht, ob ihr das sonst so erlebt habt, bei Corona habe ich es jetzt noch nicht erlebt. Früher, als schlimme Dinge in dieser Welt passiert sind, da war immer die erste Zeile und die erste Überschrift, warum lässt Gott das zu? Bei irgendeinem Tsunami, bei irgendwelchen Katastrophen. Bei Corona habe ich das irgendwie noch nie gehört. Vielleicht lese ich auch zu wenig Zeitung, aber irgendwie ist mir das nicht so präsent wie bei anderen Sachen. Das zeigt mir, früher hat man wenigstens die Schuld Gott noch in die Schuhe geschoben. Das passiert heute gar nicht mehr, weil Gott kein Teil mehr ist von unserer Gesellschaft. Und vielleicht erschüttert dich das und vielleicht findest du das auch traurig. Unsere Gesellschaft wird gottloser. Das wird in Zukunft noch mehr. Es sollte dich nur nicht verwundern. Es sollte uns nicht vom Hocker hauen. Ich habe keine Angst vor einer gottlosen Gesellschaft oder vor schweren Zeiten. Ich hab aber Angst, dass ich mich selbst zu den Starken zähle, zu denen, die durchblicken, zu denen, die eigentlich keinen Retter brauchen, weil sie es selbst checken. Und manchmal habe ich auch Angst davor, dass wir als Leib Christi uns zu den Starken zählen, als denen, die es schaffen, die das alles gut hinkriegen. Wisst ihr, die Gesellschaft ist gespalten. Jeder bildet sich so seine Meinung zu Corona und ich glaube, das ist okay. Jeder kann da seine eigene Meinung haben, gerade was die Beschränkungen angeht, was die politische Richtung und so weiter angeht, das ist natürlich klar. Nur ich denke manchmal, wo ist denn da der Unterschied? Wenn ich so meine Freunde und die Leute um uns herum betrachte, die nicht mit Jesus unterwegs sind, da bildet sich auch jeder seine Corona-Meinung und jeder denkt und sagt und macht das so, wie er will. Und wenn die Leute uns betrachten, dann denken wir, ja, das ist ja bei den Frommen ja auch so. Jeder hat eine andere Meinung. Das ist auch okay. Aber haben wir eine gemeinsame Botschaft? Wir müssen nicht dieselbe Meinung haben, aber haben wir eine gemeinsame Botschaft? Und ich vermisse unsere Botschaft, die wir zu Corona und während Corona haben. Haben wir eine alternative Antwort? Nicht nur eine, es geht schon bald vorbei und mich nerven die Beschränkungen auch. Haben wir Hoffnung, die wir verbreiten? Mir ist ein Beispiel eingefallen. Meine Frau hat gefragt, wie passt das jetzt zur Predigt? Ich hoffe, ich kann es euch verständlich machen. Ich will fragen, wofür sind wir Christen bekannt? Gerade in der jetzigen Situation. Die ersten Christen in Rom, die hatten eine besondere Praxis. Sie haben ihre Toten begraben und bestattet. Das klingt jetzt heute rückblickend irgendwie nicht sehr spektakulär, war es damals aber, weil die Römer, die haben ihre Toten verbrannt. Und damals wurde auch noch mehr und früher und schneller gestorben als heute. Da gehörte das Sterben viel, viel mehr zum alltäglichen Leben. Das war omnipräsent, ja. Und da musste das schnell gehen. Da war mal wieder ein Krieg und hier war eine Seuche und das und dann wurden die auf den Haufen geschmissen und angesteckt. Das war normal. Und die Christen, könnt ihr mal nach Rom fahren, ich war selbst auch noch nicht da, in den Katakomben, aber da gibt es über 60 Katakomben, wo Christen in den Boden, in den Fels Gräber gehauen haben. Und das war so massiv viel Arbeit. Grund war damals super teuer, das konnte sich fast keiner leisten. Und man durfte in der Stadt auch keine Leichen vergraben. Deshalb hat man unterirdisch diese Gräber gebaut. Und die Christen waren dafür bekannt, dass sie ihre Toten bestatten, dass sie ihnen ein würdiges Begräbnis geben. Das hat viele damals beeindruckt und dazu geführt, selbst zu diesem Christus zu kommen. Also, was ich damit sagen will, es gab ein Problem, was für alle gleich war, was vorherrschend war, was offensichtlich war. Und die Christen haben eine Antwort darauf gefunden, die Hoffnung verbreitet hat. Die haben eine Praxis gefunden, wo jeder sehen konnte, wow, diese Christen gehen anders mit ihren Toten um. Warum ist das denn so? Weil sie diese Auferstehungshoffnung hatten. Und sagen, nein, wir wollen unsere Leiber nicht verbrennen, sondern sie haben gesagt, wir glauben an die Auferstehung. Und das war damals noch präsenter, diese Naherwartung. Ja, deshalb haben sie gesagt, wir wollen unsere Toten bestatten. Das hat einen wahnsinnigen Unterschied in der Gesellschaft in Rom gemacht. In dieser riesigen Weltstadt hat sich das herumgesprochen. Und ich frage mich, für was sind wir bekannt, wenn die Leute an uns Christen denken und an Corona, an dieses zurzeit so vorherrschende Problem? Was denken Sie da? Machen wir einen wahrnehmbaren Unterschied? Und ich will eine ganz praktische Hilfe oder eine Challenge oder Herausforderung möchte ich dir mitgeben. Diese Hoffnung zu verbreiten, die wir heute Morgen in diesem Text gelesen haben. Jesus Christus ist der versprochene Retter, der kommt. Und wir haben jetzt sogar noch einen gesellschaftlichen Anlass mit Weihnachten, wo wir genau darauf Bezug nehmen können. Wo wir sagen, ja, wir feiern sogar noch Weihnachten. Also so entchristlich ist unsere Gesellschaft noch nicht. Wir dürfen sogar noch Weihnachten feiern. Es war viele Jahrhunderte auch anders. Nächste Woche, wenn du mit jemandem über Corona sprichst, über dieses allvorherrschende Thema, versuch mal pro Corona-Gespräch ein Jesus-Gespräch dazu als Gegenpol zu initiieren. Wie oft sprechen wir über das eine und ich kann es nicht mehr hören? Und ich meine damit nicht, ich will euch ermutigen, einen Unterschied zu machen. Und damit meine ich nicht unsere Gemeindeprogramme. Das ist mal außen vor. Sondern fang mal bei dir selbst an. Mit deinem Nachbar, mit deinem Bruder oder deiner Schwester im Glauben. Verbreitest du da Hoffnung? Verbreitest du Hoffnung? Haben wir eine andere Antwort auf Corona, als es mitreden, das selbst sich beschweren, das Impfen, ja, nein, Maske, ja, nein, Versammlungsverbot, im Privaten, ja, nein, alles, was dazugehört. Ich will uns ermutigen, Hoffnung zu verbreiten. Und zum Abschluss die Frage, brauchen wir einen Retter? Und ist es das, was wir als Christen ausstrahlen und worüber wir reden? Vater, ich danke dir für dein Wort. Es ist lebendig und es trifft uns manchmal an Stellen, die wehtun, auch mich. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, auf dich zu schauen, auf dich, den versprochenen Retter. Ich wünsche mir, dass uns das in der Weihnachtszeit fasziniert, dass uns das ganz neu frei macht, dass uns das fröhlich macht, so wie es der Michael gesagt hat, dass wir daran unsere Freude haben, an dir, an dem, der du uns rettest. Und dass wir uns immer wieder bewusst sind, dass wir in der Gefahr stehen, stolz zu sein und uns irgendwie herauszustellen. Und ich bitte dich, dass wir dass das, was wir in unserem Leben erleben, dass wir das dir zuschreiben und dir die Ehre geben, damit du groß gemacht wirst und wir unsere Bestimmung und dass wir unsere Bestimmung leben. Hilf uns dazu in nächster Woche. Und ich bitte dich auch für diese Pandemie ganz, ganz konkret, dass du eingreifst, dass du rettest, dass du Rettung schenkst, so wie du es in den Jahrtausenden schon getan hast. Und dass wir darin dein Handeln sehen und erkennen dürfen. Amen.